zum ersten Mal in meinem Leben eine Predigt zum Muttertag halten. Das habe ich noch nie gemacht, auch am Muttertag nicht. Jedes Mal bin ich so vor der Bibel gesessen und habe gedacht, ja, was predige ich jetzt am Muttertag, und habe mir so die Mütter in der Bibel durch den Kopf gehen lassen, und irgendwie habe ich nicht so recht gewusst, wie ich das anpacken soll. Man kann ja so an einem Tag in viele Fettnäpfchen treten. Das haben wir jetzt auch gehört. Der Rolle hat es heute offenbar geschafft, mit dem Muttertag alles auf die Reihe zu kriegen. Aber an solchen Tagen, da schwirren so Erwartungen in der Luft von den Müttern und von den Kindern. Und irgendwie, wenn dann die nicht erfüllt werden, dann kippt der Tag plötzlich. Das gibt dann auf einmal kein schöner Tag. Das ist meistens, wenn so Tage so hoch beladen werden. Nun, ich habe mich doch jetzt entschlossen, sozusagen eine Muttertagspredigt zu halten. Und jetzt könnte man mal das erste Bild einblenden. Und zwar mit diesem fünften Gebot werden wir uns heute beschäftigen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Dieses Gebot passt ausgezeichnet zum Muttertag. Das heißt, ich habe natürlich ein bisschen diesen Muttertag erweitert und habe einen Elterntag draus gemacht für heute Morgen. Weil es hier ja heißt, man soll Vater und Mutter ehren. So ist unser Muttertag heute ein bisschen ein Elterntag. Und Eltern haben wir ja alle, ob wir Kinder haben oder nicht. Wir sind alle betroffen mit Eltern, mit dem Elterntag oder mit diesem Gebot. Denn jeder von uns hat Mutter und Vater, ob er sie kennt oder nicht. Aber wir alle wurden von Eltern gezeugt. Wir werden zuerst einmal sehen, das seht ihr auf dem Blatt, die Notwendigkeit des Gebotes. Dann werden wir uns betrachten, was es überhaupt heißen könnte, seine Eltern zu ehren. Dann, was es nicht heißt, die Eltern zu ehren, muss man ja auch mal überlegen. Und dann, was ist, wenn die Eltern fehlen? Das gibt es ja auch. Oder wenn Eltern ein Kind gar nicht wollen? Das gibt es ja zuhauf. Also fangen wir mal mit dem ersten an. Das notwendige Gebot, dieses Gebot, seine Eltern zu ehren, ist ein äußerst notwendiges Gebot. Es handelt sich, wie das eigentlich bei Geboten Gottes immer ist, um etwas, was wir nicht selbstverständlich tun. Ich denke, wir lesen die Gebote oft als, dass selbstverständlich wäre. Aber es ist gar nicht selbstverständlich, sonst bräuchte das ja gar nicht gesagt zu werden. Es ist bitter nötig, dieses Gebot. Würden wir dieses Gebot automatisch befolgen, würden wir automatisch von Geburt an Vater und Mutter ehren, warum sollte Gott das überhaupt noch sagen? Ich muss doch keinem Mensch, muss doch gesagt werden, du sollst atmen. Dann würde jeder denken, das ist ja blöd. Das ist ja ein Unsinn, ein Gebot aufzustellen, du sollst atmen. Jeder Mensch atmet. Ganz automatisch. Ich kann höchstens sagen, du sollst keine unreine Luft einatmen. Oder du sollst deinen Atem nicht gebrauchen, um zu rauchen, weil du deine Gesundheit gefährdest. Das kann ich sagen. Aber du sollst atmen, ist ein völlig unsinniges Gebot, weil ich das eh tue. Jeder Mensch ringt nach Atem. Ganz automatisch. Also das Gebot ist wirklich ein nötiges Gebot. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Generationenkonflikten. Und selbst die Bibel gibt uns diesbezüglich sehr viele Beispiele, sehr viele Geschichten, und einige wollen wir uns ansehen. Da hat der Lot zwei hinterhältige Töchter. Er flieht aus Sodom in eine Höhle, ist allein mit seinen Töchtern, und die Töchter haben keine Chance, Männer kennenzulernen. Aber sie wollen unbedingt ein Kind. Ja, was machen sie? Sie sprechen sich ab. Sie füllen ihren Vater ab mit Wein, bis er betrunken ist und nicht mehr weiß, was mit ihm geschieht. Und dann an einem Tag schläft die eine mit dem Vater, am anderen die andere. Und jede bekommt ein Kind von ihrem Vater. Jede Vater und Mutter. Das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun. Sie haben ihren Vater ganz hinterhältig überlistet. Oder die scheinheiligen Söhne Jakobs, da haben sie ihren Bruder verkauft. Zuerst wollten sie ihn ermorden, aber dann kam da aus einer Karawane, hat noch was bezahlt. Da habe ich gedacht, ja, können die noch was kassieren, ist noch besser. Haben sie was kassiert? Geld eingezogen, dann haben sie das Kleid von Josef genommen, ein Tier geschlachtet und das Kleid in diesem Tierblut geschwemmt und dann sind sie zum Vater gegangen und haben ihm erzählt, du Vater, es tut uns leid, dein Lieblingssohn wurde von einem Tier zerrissen, hier siehst du das Kleid. Und dann heißt es, und das finde ich einfach den Gipfel, muss ich ehrlich sagen, dann kamen sie, alle Söhne und alle Töchter, zu Jakob, um ihn zu trösten. Wie kann man einen Vater noch trösten, wenn man selber verbrochen hat und ihn dick angelogen hat? Was haben die gesagt? Ich weiß nicht, wie die ihn getröstet haben. Wie diese Scheinheiligkeit, da wird einem fast übel. Oder? Irgendwie, oder habe ich es jetzt wieder abgestellt? Nee. Oder die hemmungslosen Söhne vom Eli. Sie nutzen ihre Stellung aus, dass sie Priestersöhne waren, und zwar hemmungslos. Die eigenen Söhne von Eli missbrauchten ihr Priesteramt. Sie kümmerten sich nicht um den Willen des Herrn. Sie achteten weder Opfergaben, noch war ihnen irgendetwas heilig im Leben. Sie schliefen mit vielen Frauen, die vor der Tür der Stiftshütte, also des Heiligtums, Dienst taten, mit denen schliefen sie. Waren so Lebemänner, Playboys, würden wir heute sagen, Priestersöhne. Eli versuchte sie zu ermahnen, er versuchte sie daran zu erinnern, dass sich das nicht gehört und sie sollen das lassen. Doch die Söhne Eli hörten nicht auf ihren Vater. Sie machten weiter, wie sie das wollten. Und die bestechlichen Söhne Samuels? Da sehen wir den Samuel, der Samuel, der Eli kannte, der genau wusste, was mit seinen Söhnen geschah und mit Eli. Und nun hat der Samuel selber Söhne. Selber Söhne, die andere Wege gehen als er. Die bestechlich sind. Sie folgen nicht dem Vorbild ihres Vaters, sondern suchten sich zu bereichern. Sie ließen sich durch Bestechung in ihrem Urteil beeinflussen. Ganz anders als ihr Vater. Jetzt könnte man sagen, ja Samuel, jetzt hast du von Eli nichts gelernt. Jetzt hast du doch gesehen, was der Eli für Söhne gehabt hat. Was hast du selber so? Was hast du falsch gemacht? Könnte man ja sagen, vielleicht. Heute würde man das vermuten. Oder dann der rebellische Sohn Davids. David hatte viele Probleme mit seinen Kindern, hatte auch viele. Und Absalom plante einen Aufstand gegen seinen Vater. Das ging so weit, dass sein Vater den Palast verlassen musste. Er musste vor seinem Sohn fliehen und Absalom hat vor der ganzen Öffentlichkeit die Frauen Davids geschändet. Und Absalom war bereit, und so ist er in den Krieg gezogen, seinem Vater, er war bereit, seinen Vater zu ermorden, um seine Macht zu festigen. Gar nichts von Ehre, Vater und Mutter. Das ist ihm aber nicht gelungen, sondern die Armee von Davids hat ihn erobert, hat den Krieg gewonnen und Absalom ist dann gestorben. Und die Reaktion des Vaters, des Davids zeigt, wie vielschichtig Eltern-Kind-Beziehungen sind. Als der David das hörte, dass sein Sohn ermordet wurde, der ihn ermorden wollte, er wusste das ganz genau. Wenn Absalom mich erwischt, bin ich ein toter Mann. Und dieser Mann beginnt dann zu heulen und schreien und sagt, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Das zeigt die Vielschichtigkeit der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Wir könnten hier noch weiterfahren, bis heute. Vermutlich bis in unsere Familiengeschichte hinein. Wir sehen, wie notwendig dieses fünfte Gebot ist. Wir sehen, wie viel Leid verhindert werden könnte oder hätte verhindert werden können, wenn dieses Gebot berücksichtigt worden wäre, wenn es befolgt worden wäre. Deshalb wird dieses Gebot im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Paulus schreibt in Ephesern, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist das erste Gebot, dem eine Zusage folgt. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. All diese Geschichten, die ich euch jetzt erzählt habe aus der Bibel, und man könnte da noch einige zufügen, haben etwas Tröstliches. Wisst ihr was? Wir haben etwas enorm Tröstliches, was für uns heute, wie wir denken, wie wir analysieren, ganz wichtig ist, dass uns das auffällt. Weiß jetzt jemand was? Was ist das Tröstliche für die Eltern? Hallo? Hat niemand eine Idee? Es gibt etwas enorm Tröstliches hier. Das Tröstliche ist, dass diese Eltern bei Gott nicht abgeschrieben sind. Der Samuel war nicht abgeschrieben, der David nicht. David konnte weiter regieren. Wie ist es denn heute bei unserer Verpsychologisierung? Sind es doch immer die Eltern, die schuld sind? Die Kinder kommen von ihren Sitzungen nach Hause zu den Eltern und sagen, der Therapeut hat mir gesagt, dass euer Verhalten der Grund meines Problems ist. Das kann wohl sein. Aber das Interessante ist, dass Gott nicht einfach die Eltern ständig zur Verantwortung zieht, sondern die Eltern weiter im Dienst lässt. Das finde ich sehr tröstlich. Den Eltern können viele Fehler machen. Das wissen die, die Kinder haben. Da macht man nie alles richtig. Und viele, auch gläubige Eltern, leiden darunter, dass ihre Kinder andere Wege gehen und sie machen sich Vorwürfe. Vielleicht, sicher habt ihr Fehler gemacht. Aber Gott kann euch trotzdem und will euch trotzdem brauchen. Und hier gibt es ein interessantes Wort im Ezekiel. Nur wer sich schuldig macht, muss sterben. Der Sohn muss nicht für den Vater büßen und der Vater nicht für den Sohn. Es ist etwas enorm Tröstliches bei all diesen Geschichten, dass wir sehen, dass Gott die Geschichte auch mit den Eltern, die Kinder haben, die ganz andere Wege gehen, die Geschichte mit den Eltern weitergeht. Und es ist viel wichtiger, dass wenn wir Kinder haben, die andere Wege gehen, die uns nicht gefallen, dass wir uns darauf konzentrieren, Gott treu zu bleiben mit unserem Leben, als ständig darüber zu zerbrechen und in Depressionen zu fallen, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben. Und wenn wir etwas falsch gemacht haben, ich sage nicht, dass das nicht sein kann, natürlich machen wir etwas falsch, dann können wir das ja auch unseren Kindern mal eingestehen. Sagen, du, ich war da ein bisschen zu extrem. Tut mir leid, ich kann es nicht rückgängig machen. Das kann man ja auch. Aber Gott geht mit deiner Geschichte weiter. Er schreibt dich nicht ab. So hat er auch Samuel nicht abgeschrieben. Die Eltern ehren heißt, und da müssen wir uns mal die Frage stellen, was das heißt, dann zu sagen, was es nicht heißt, ist ja immer einfacher. Ist euch das auch schon aufgefallen? Zu sagen, was falsch ist, ist immer einfacher, als zu sagen, was richtig ist. Es gibt viele Leute, die wissen immer, was falsch ist, aber sie wissen nicht, was richtig ist. Weil im Negativen ist man immer schneller als im Positiven. Weil das Positive zu formulieren oft schwieriger ist. Ich habe einfach zwei Punkte, die ich in diesem Zusammenhang sagen möchte. Die Eltern ehren heißt, ihnen mit Respekt zu begegnen. Eltern verdienen unseren Respekt. Sie haben uns gezeugt und wir haben, ob es uns gefällt oder nicht, sehr viel Gemeinsames mit ihnen. Es gibt so Entwicklungsphasen, es gibt so diese Phase, wo wir uns von den Eltern wie distanzieren und dann wollen wir gar nicht sein wie die Eltern. Weil die haben uns genervt und immer weiß ich was. Und dann wird man älter. Und wenn man nicht nur älter wird, sondern auch ein bisschen reifer, dann merkt man plötzlich, dass man doch viel, viel ähnlicher ist und viel mehr Ähnlichkeit hat mit seinen Eltern, als man das eigentlich gerne hätte. Und jetzt kann ich mich darüber ärgern oder ich kann es einfach akzeptieren, das gehört zu mir, weil ich von diesen Eltern herkomme. Das ist halt dann so. Und ich kann mich mit dem arrangieren und auch nur so, nur schon auf diesem Weg, können wir viele Generationskonflikte überwinden, indem wir mal akzeptieren, dass wir vielleicht ähnlicher sind, als es uns lieb ist. Und wenn wir das merken, dann lernen wir vielleicht diese Besonderheit mit der Zeit sogar zu schätzen. Weil das ist eigentlich das, was mich zum Original macht. Dass ich ein Stück weit eben auch praktisch mein Geschlecht weitertrage. Das ist ja das, was Menschen bis heute immer wieder fasziniert. Eltern verdienen unseren Respekt bis ins hohe Alter, denn auch wir werden älter. Und wir wissen nicht, wie wir älter werden. Eine kleine Geschichte der Gebrüder Grimm zeigt uns das schön auf. Es war ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden und die Ohren taub. Und seine Knie, die zitterten. Und wenn er nun zu Tische saß und mit seinem Löffel seine Suppe auslöffelte, verschüttete er die Suppe manchmal. Manchmal sogar floss die Suppe wieder aus seinem Mund heraus. Und das ekelte den Sohn und die Schwiegertochter. Er besuderte das Tischtuch. Nun, das hielten sie einfach nicht mehr aus und haben sie ihrem Vater hinter den Ofen gesetzt. In die Ecke des Ofens und gaben ihm da zu essen in einem Tonschüsselchen. Und dieser Vater, der schaute jeweils traurig zum Tisch, wo die Familie saß, aber er durfte nicht mehr dorthin. Und einmal konnten seine zitternden Hände dieses Schüsselchen nicht mehr halten, es fiel zu Boden und zerbarst. Ja, da hat die Schwiegertochter hat ihn dann zusammengemotzt, dass ihm überhaupt einfällt, ob er nicht aufpassen kann. Und hat ihm natürlich kein Tonschüssel mehr gekauft, sondern ein Holzschüsselchen. Dass wenn er das nächste Mal das fallen lässt, dass es dann nicht, wenigstens nicht kaputt geht. Hat ein paar Rappen gekostet. Da sitzt da die Familie am Tisch und plötzlich sehen sie, wie der kleine Junge, der 4 Jahre alt war, so am Boden Holz zusammensammelt. Da etwas bastelt. Dann fragt ihn der Vater, was machst du da? Und dann sagt der Kleine, ich mache ein Tröglein. Daraus sollen dann Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin. Dann gucken sich die Eltern an, ganz verstört, realisieren plötzlich, was sie tun, beginnen zu weinen, holen ihren Vater an den Tisch und seit diesem Tag ist der Vater mit am Tisch. Eine interessante Geschichte, die Brüder Grimm hier geschrieben haben. Eins muss uns klar sein. Wenn wir Kinder haben, werden die Kinder an unserem Vorbild, wie wir uns gegenüber unseren Eltern verhalten, das Vorbild nehmen. Und viele erwarten oft von ihren Kindern, weiß ich was, dabei haben sie sich vorher um ihre Eltern kaum gekümmert. Das geht einfach nicht. Kinder lesen an uns das ab, das zeigt dieses Beispiel ganz schön. Wobei auch das nicht immer gelingt. Vorbilder können nur auch beschränkt wirken. Respekt gegenüber den Eltern ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig. Eine Gesellschaft, die die Autorität der Eltern, meine ich, systematisch untergräbt und hat jetzt das Schutzalter oder das Erwachsenenalter auf 18 Jahre runtergesetzt. Es gibt Politiker, die wollen es auf 16 runterhaben. Das heißt, mit anderen Worten, man will den Eltern immer früher die Autorität nehmen. Man will immer früher, dass die Eltern nichts mehr zu sagen haben. Zahlen dürfen sie noch. Für den Unterhalt aufkommen dürfen sie noch, aber sie dürfen nichts mehr sagen. Heute werden oft Eltern die Türe vor der Nase zugeschlagen und wird gesagt, hier haben sie jetzt nichts mehr zu tun, auch wenn es um ihr Kind geht. Heute kann ein Arzt einem Kind, das minderjährig ist, etwas verschreiben, ohne die Eltern informieren zu müssen. Finde ich eine Ungeheuerlichkeit. Man sagt dann einfach, ja, das ist der Schutz des Kindes, der Schutz der Intimsphäre. Da kann ein Arzt in die Schule kommen und etwas feststellen oder einen Schuluntersuch. Die Schule ist nicht mehr verpflichtet, die Eltern zu orientieren. Man nimmt immer mehr Autorität den Eltern weg. Und die Eltern sind auch relativ schnell die Schuldigen. Wenn irgendetwas nicht klappt, dann sind es immer gerade die Eltern. Ich weiß, ich kenne die Psychologie und ich kenne die Theorien und ich lehne auch nicht alle ab. Ich finde nur, wir müssen aufpassen, nicht allzu einseitig zu werden. Achte deinen Vater und deine Mutter, du verdankst ihnen das Leben, hör auch dann noch auf sie, wenn sie alt geworden sind. Auch wenn sie alt geworden sind. Das heißt nicht, man muss immer folgen. Aber Eltern haben doch noch, man kann ja mal hinhören. Man muss nicht immer dann alles machen, was sie sagen, aber man muss mal hinhören. Und ich merke auch, bei meinen Eltern, wenn meine Eltern etwas sagen, hat das bei mir viel mehr Gewicht, als wenn sonst irgendjemand etwas sagt. Das lässt mich nicht einfach kalt, das berührt mich emotional viel mehr. Und mit dem müssen wir ehrlich umgehen. Und das heißt auch Handumkehr von den Eltern, dass manchmal Eltern vielleicht eher mal etwas sagen sollten. Freundlich, nicht befehlerisch, aber mehr mal auch etwas den Kindern sagen. Man hat festgestellt bei den Teenagern, die, wenn die Eltern etwas sagen, immer so tun, wie sie das überhaupt nicht interessiert. Wie sie das überhaupt oberdorf finden. Dass ihnen das trotzdem hilft. Dass sie das eigentlich brauchen. Und ich möchte alle Eltern ermutigen, die auch Teenager-Kinder haben, man muss natürlich vorsichtig sein in diesem Alter, aber ich möchte euch ermutigen, sagt auch, was ihr denkt den Kindern. Kinder suchen Orientierung. Kinder wollen im Grunde genommen wissen, was wir denken. Auch wenn sie es nicht sagen oder irgendwie dann verschwinden und die Türe zuschlagen, aber es sitzt trotzdem, sie machen sich Gedanken darüber. Und die werden ja dann auch älter. Wir können die Eltern ehren, indem wir Verantwortung übernehmen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, finde ich, die Eltern zu ehren, die Verantwortung zu übernehmen. Das wird in unserer Gesellschaft erst mit zunehmendem Alter nötig. Wir haben uns so eingerichtet, dass wir möglichst lange unabhängig leben. Das war natürlich damals noch nicht, als das Alte Testament geschrieben wurde, als das Gebot gegeben wurde, gab es keine AV, keine Pensionskasse. In unserer Gesellschaft ist ja im Älterwerden einer der höchsten Werte ist Unabhängigkeit. Das könnte ich auch von euch sagen und vielleicht sage ich das dann auch einmal. Ich möchte möglichst lang von ja niemandem abhängig sein, weder von meinem Kind noch irgendjemandem zur Last fallen. Das ist wie das höchste Gut. Aber irgendeinmal kommt bei den meisten, wenn man in ein gewisses Alter kommt, früher oder später der Zeitpunkt, wo gewisse Abhängigkeiten nicht zu vermeiden sind. Und es ist dann die Verantwortung der jüngeren Generation, für die ältere Generation zu sorgen. Wir sollten es nicht so machen wie die Pharisäer. In einer egoistischen Frömmigkeit einen Weg fanden, sich der Verantwortung zu entziehen. Jesus prangerte dies an. Er sagt, ihr lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich als Unterstützung zusteht, erkläre ich als Opfergabe. Dann braucht man seine Eltern nicht mehr zu unterstützen. Ich erkläre alles gottgehörig, noch einem höheren als ihr. Also, dann bin ich entlastet von der Verantwortung euch gegenüber. Jesus hat für diese Verhaltensweise ein Wort übrig. Ihr Heuchler. Euch geht's nur um euren eigenen Vorteil. Euch geht's nur um Bequemlichkeit. Und dann habt ihr noch so eine super fromme Ausrede, dass das eine Opfergabe sei. Das ist ja ein Hohn, so etwas. Das ist Heuchelei. Es kann zeitaufwendig werden, wenn man für die betagten Eltern sorgen muss. Aber es ist ein Teil unseres Lebens und in den Augen Gottes keine Zeitverschwendung. Und die Eltern ehren heißt nicht, sich bestimmen zu lassen. Das Gebot kennt nämlich Grenzen. Die Eltern ehren bedeutet nicht, dass unser Leben von unseren Eltern bestimmt wird, bis sie sterben. Das kann nämlich zu ganz schlimmen Verhältnissen führen, wenn Eltern das Leben ihrer Kinder beherrschen und bestimmen wollen. Das gibt's leider auch. Und die haben natürlich dann schnell dieses Gebot zur Hand, diese Eltern. Die sagen, ihr sollt Kinder ehren, das heißt, ihr sollt mir hörig sein. Es gibt Eltern, die ihren Kindern im Weg stehen, in ihrer persönlichen Entwicklung. Es wird von den Kindern keine abgöttische Verehrung und Unterwürfigkeit gefordert. Sie sollen die Wichtigkeit der Eltern für ihr Leben anerkennen und respektieren, doch sollen sie sich eine eigene Meinung bilden können, ihr eigenes Wesen entwickeln und zu mündigen Menschen heranwachsen. Gott hat es so vorgesehen und Kinder, dann spätestens, wenn sie heiraten, trennen sich ja von den Eltern. Gott sagt deshalb, verlässt ein Mann, Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben, die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Das ist nicht nur eine räumliche Trennung, manchmal war sie nämlich nicht mal räumlich groß, sondern vielmehr ist es eine innere Trennung. Die beiden bilden zusammen eine neue Einheit, eine neue Gemeinschaft. Sie müssen die Eltern verlassen und die Eltern müssen ihre Kinder loslassen. Das ist eine eigene Gemeinschaft. Und ich möchte euch einmal fragen, alle, die ihr Kinder habt, wie gern habt ihr es gehabt, wenn eure Eltern und Schwiegereltern euch in eure Beziehung hineingesprochen haben? Habt ihr immer Freude gehabt? Ja, wunderbar, dass die Eltern jetzt sagen, was wir machen müssen. Ich habe nur darauf gewartet, dass meine Mutter sagt, was ich meinem Mann zum Frühstück machen soll. Und ich habe nur darauf gewartet, dass sie sagt, wann ich Staub saugen soll und wie ich die Wäsche zusammenfalten soll. Die Eltern ehren heißt für die Eltern nicht, dass sie ihre Kinder bestimmen. Und was es auch nicht heißt, ist das Reich Gottes zu vernachlässigen. Jesus sagt etwas, das diesem Gebot, die Eltern zu ehren, fast widerspricht. Wenn jemand zu mir kommen will, sagt Jesus, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und darauf steht sogar eine Belohnung. Jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder und Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Gott gehört immer der erste Platz. Die Eltern gehen nicht unter allen Umständen vor. Und das sogenannte Familienleben auch nicht. Das Reich der Familie ist nicht wichtiger als das Reich Gottes. Auch das müssen wir wieder einmal hören. Das Reich der Familie ist nicht wichtiger als das Reich Gottes. So sieht es Jesus. Das musste sogar die Mutter von Jesus auch lernen. Es gab eine Begebenheit zwischen Jesus und seiner Mutter, die war gar nicht muttertagstauglich. Da kam die Mutter zu Jesus mit seinen Geschwistern und dann wollten sie mit Jesus sprechen. Die Mutter will mit dem Sohn sprechen. Sie dachten, wir müssen den irgendwie wieder runterholen, der ist etwas am Hüppern. Da wollten sie mit ihm sprechen. Dann sagt einer zu Jesus, während er spricht, du Jesus, deine Mutter und deine Brüder sind da, die wollen mit dir sprechen. Und dann sagt Jesus, ja wunderbar, ich gehe gleich zu meiner Mutter und meinen Brüdern und ich werde gleich mit ihnen sprechen. Tja, das wäre muttertagstauglich gewesen. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Stellt eine Frage. Er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Er lässt seine Mutter stehen, seine Geschwister. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und dann wies er mit der Hand über die Schar, die ihm zuhörte. Und dann sagte er ihnen, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das war happig für Maria, finde ich. Aber Jesus macht hier eins ganz deutlich. Ich gehöre auf den ersten Platz. Vor allem komme ich. Und alles andere wird zugeordnet. Eltern und Kinder sind nicht der letzte Maßstab und auch nicht der einzige Lebenssinn. Und deshalb habe ich mich lange um diese Muttertagsbotschaft gedrückt, weil wenn ich so reden müsste, wie wenn das der einzige Lebenssinn ist, da kann man in 100 Fettnäpfchen treten, weil es Frauen gibt, die keine Kinder bekommen können, Frauen gibt, die keine Männer haben, wo sie Kinder haben können und. Ja, haben die dann kein Lebensrecht? Haben die dann keine Würde? Natürlich. Alle stehen wir unter Gott. Auch die Eltern, und wenn sie nicht unter Gott stehen, dann werden sie zu Götzen. Und nur noch ein letztes, wenn Eltern fehlen. Das Gebot, das uns anweist, Vater und Mutter zu ehren, steht nicht im luftleeren Raum, sondern ist im Wort Gottes eingebettet. Gott nimmt nämlich die Eltern auch in die Pflicht. Wer Ehre für sich in Anspruch nimmt, muss sich dieser Ehre auch ein Stück weit würdig erweisen. Ein verärgerter Vater bestrafte an einem Sonntag seinen 9-jährigen Sohn. Und er dachte, er hätte ganz eine gute Idee. Er sagte ihm nämlich, er soll seine Bibel nehmen und aus dem Epheser Kapitel 6 die Verse 1 bis 6 siebenmal abschreiben. Da heißt es ja, das haben wir gesehen, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern und so weiter. Dann schreibt er das siebenmal ab, kommt nach etwa 2 Stunden wieder raus und dann der Vater ganz angetan von seiner super Strafe, die er da, super Idee, die er gehabt hat, fragt er dann seinen Sohn, ja, und welcher Bibelvers hat ihr am meisten zu sagen gehabt? Hä? Mein Sohn? Und dann ganz unbekümmert sagt dann dieser bestrafte Sohn, der Vers 4. Dann der Vater hatte nicht so diese ganzen Stelle, nicht so ganz präsent. Aber er wusste nicht, na, was stand jetzt im Vers 4? Und natürlich ganz neugierig schaut er nach auf dem Zettel seines Sohnes, was jetzt wirklich in diesem Vers 4 steht. Und da steht, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das hat ihm am besten gefallen. Das zeigt also auch, dass wenn wir Eltern ehren sollen, auch Eltern haben, wenn sie sich Gott unterordnen, gewisse Leitplanken, die sie zu beachten haben. Nicht alle kennen ihre Eltern. Vielleicht gibt es auch unter uns Leute, die ihre Eltern gar nicht kannten. Ich kenne viele Leute. Vielleicht sind sie gestorben, vielleicht wurde ich zur Adoption weitergegeben. Vielleicht haben mich meine Eltern verstoßen, wollen nichts mehr von mir wissen, haben den Kontakt abgebrochen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sogar, weil ich Christ geworden bin. Es gibt Mütter, die ihre Kinder hassen, es gibt das, wir tun immer so, als ob es das nicht gäbe. Da müssen wir unsere Augen verschließen, es gibt Mütter, die ihre Kinder hassen, was auch immer dahinter steckt. Es gibt Mütter, die ihre Kinder töten, ob sie Mutterleib sind oder auch nachher. Es gibt Väter, die ihre Kinder misshandeln und sie verlassen. Es gibt viele solche schreckliche Dinge. Was kann man denn hier sagen? Wie muss das klingen? Für jemanden, dem man jetzt noch sagt, ehre Vater und Mutter. Und ich wurde geschlagen und verstoßen von meinen Eltern, die wollen nichts mehr von mir wissen, die haben mich auch nichts abgetan. Was können wir hier sagen? Das kann ein Kind ein Leben lang schwer belasten. Und die Bibel, die kennt einen wunderbaren Trost. Ich finde immer, das sind so Hyperverse, so, da kann man einfach wirklich wie aufatmen. Da heißt es im Psalm, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du Herr nimmst mich auf. Ist das nicht wunderbar? Das gilt für alle die Eltern haben, die sie verstoßen haben. Da sagt Gott ihnen, wenn auch Mutter und Vater mich verstoßen, er sagt, das Wort Gottes sagt, das ist eine Wirklichkeit. Vater und Mutter können Kinder verstoßen. Du, Herr, nimmst mich auf. Es gibt nochmal einen wunderbaren Vers. Jesaja, der gilt für alle die Jesus lieben. Bring deine Mutter es fertig, ihr Säugling zu vergessen. Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Ja. Vielleicht nein. Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Gott vergisst dich nicht. Wenn dich deine Mutter, dein Vater verstoßen hat, Gott vergisst dich nicht. Er ist und bleibt dein Vater. Dein Vater, der ganz nah bei dir ist. Ein Vater, der mit dir geht. Ein Vater, der dir hilft, auch ein Stück weit mit dieser Trauer fertig zu werden. Zu sehen, dass andere Eltern haben, mit denen sie es gut haben. Und ich selber weiß, meine Eltern wollten mich nicht haben. Aus irgendwelchen Gründen haben sie mich verstoßen. Aber bei dir, Herr, bin ich geworden. Ist das nicht wunderbar? Ich finde das super. Gott vergisst dich nicht. Auch wenn dich deine Eltern, aus welchen Gründen auch immer, verlassen haben. Er ist dein Vater und er wird für dich sorgen. Es hat schlimme Folgen, wenn Kinder ihre Eltern vergötzen müssen, weil Eltern die letzte und absolute Autorität sein wollen. Ebenso schlimm ist es, wo Eltern ihre Kinder vergötzen. Sie schaden ihnen unter dem Vorwand äußerster Liebe. Wer aber seine Eltern ehrt, wie Gott das gerne hat, der darf einen großen Segen erwarten. Paulus betont das besonders, indem er darauf aufmerksam macht, dass gerade diesem Gebot ein Versprechen folgt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist das erste Gebot, dem eine Zusage folgt. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Paulus hat das wiederholt im Neuen Testament. Er sagt, das ist das erste Gebot, auf dem eine Zusage folgt. Nämlich, dass es mir gut gehen wird. So hoffe ich, dass wir vielleicht das eine und andere auch in unserem Leben überdenken können, auch in unserer Beziehung zu unseren Eltern und dass wir uns auch darüber freuen können, dass wir einen Vater im Himmel haben. Wenn meine Eltern mich nicht wollen, so bin ich bei ihm ganz und gar geborgen und er wird mich nicht verstoßen. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, es war deine Idee, die Familie zu gründen, dass wir heiraten können und Kinder bekommen, dass wir miterleben können, wie Kinder groß und erwachsen werden und selber wieder Kinder haben. Aber das Gebot, das du uns gegeben hast, ist auch bitter nötig, weil wir auch sehen, wie schnell die Generationen gegeneinander krachen. Und hilf uns, dass wir das wirklich leben können, dass wir Vater und Mutter ehren, dass wir mit dem nötigen Respekt und mit der nötigen Fürsorge auch unseren Eltern begegnen. Und hilf uns auch als Eltern, dass wir den Kindern mit der notwendigen Sorgfalt begegnen und ihnen helfen, reifer zu werden, lebensfähig. Und ich danke dir, dass du unser aller Vater bist. Und dass wir in dir geborgen sind. Und dass vor allem Menschen, die keine Eltern haben, von ihren Eltern verstoßen oder verachtet werden, dass sie bei dir einen ganz besonderen Platz bekommen. Denn du wirst sie nicht verlassen. Und du wirst sie nicht verstoßen. Danke dir, Herr. Amen.